Heute bei Volta Talks. Ein ganz besonderer Gast. Heute ist sie hier, Deutschlands erfolgreichste Sportmoderatorin, die aber auch ganz, ganz viele Entertainment-Formate moderiert. Das letzte Mal warst du in diesen Räumen, als du 3 gegen 1 moderiert hast. Wir sind nämlich hier heute in den heiligen Hallen von Banijay und Brainpool. Und das hast du super gemacht, fand ich übrigens, habe ich dir auch schon gesagt, mehrfach. Heute ist sie hier, Laura von Torra, herzlich willkommen bei Volta Talks.
Hallo Markus, was eine Ehre, hier bei dir im Podcast zu sein. Vielen herzlichen Dank.
Ja, es ist wirklich eine Freude und du, Laura, hast ja einen Beruf, der wirklich Männertraum ist. Ja, du stehst bei im Wembley Stadion, ja, stehst du mit den Wichtigen dieser Fußballbranche auf dem Platz. Ja, was würde ich dafür geben, das einmal tun zu können?
Also mit Wembley meinst du natürlich das Champions League Finale, das jetzt hier am 1. Juni stattfindet. Ich darf das für The Zone begleiten und freue mich da tierisch drauf. Hab schon 1, 2 Champions League Finals jetzt in der Biografie drinstehen, aber noch kein internationales Finale mit deutscher Beteiligung. Es ist also für mich auch ein kleines First und darauf freue ich mich sehr, denn ich habe ja das große Glück, dass ich schon viel, viel machen durfte in meiner noch, wie ich finde, jungen Karriere und gerade erst Blüte meines Lebens.
Ganz am Anfang.
Da gibt es jetzt trotzdem weniger First zumindest als zu der Zeit, als ich diesen Job angefangen habe. Und jetzt kommt wieder so ein kleines First mit dem großen Finale in Wembley, schwarz-gelb. Es war ein irres Halbfinale. Ich habe mich so, so gefreut. Und das ist natürlich nicht nur ein Männertraum, das ist, glaube ich, auch ein Journalistentraum. Ja. Es ist irgendwie auch ein Frauentraum, wenn man, so wie ich, super Fußball interessiert ist. Es ist ein Traum aller Dortmunder und es wird, glaube ich, ein einmaliges Erlebnis. Also wir sind so 2 Wochen vor Champions League Finale, wenn wir hier aufzeichnen. Ja. Das wird schon irre.
Wenn wir gerade bei Träumen sind, ist das dein Traumberuf, was du machst?
Heutzutage ist es mein absoluter Traumberuf. Ja. Wer mich ein bisschen kennt, privat, aber auch wer mich inzwischen ein bisschen über Social Media oder auch im Fernsehen verfolgt, weiß, ich bin ja schon so eher Kategorie freches Mädchen. Und somit war ich natürlich auch als Teenager eher ein frecher Teenager und wollte dann ganz rebellisch was völlig anderes machen als meine Eltern. Mein Vater werden die meisten kennen, Jörg von Torra, aber auch meine Mutter war vor meiner Geburt jahrelang Sportreporterin und Sportjournalistin, hat bei Sat.1 und Pro7 und vorher dann auch noch bei RTL gearbeitet. Sie war die erste Sportredaktion mit Burkhard Weber und Uli Potowski damals zusammen in Luxemburg noch.
Okay.
Hat bei Hans Meiser 7 vor 7 hat sie den Sportteil gelesen und Hans Meiser die Nachrichten. Also ich habe es irgendwie von beiden Seiten ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen und wollte dann natürlich ganz rebellisch was völlig anderes machen. War aber auch aufgrund unserer Familiengeschichte natürlich sehr, sehr sportinteressiert. Mein Bruder und ich waren viel, viel mit früher mit meinem Dad auf großen Sportveranstaltungen, aber natürlich vor allem auch in den Bundesliga-Stadien dieser Welt. Und somit konnten wir uns schon immer sehr mit gerade Fußball, aber auch vor allem mit vielen anderen Sportarten identifizieren und haben da echt immer mitgefiebert. Und dann war eigentlich mein Plan A, Pressesprecherin eines Fußballvereins werden. Und dann habe ich mich da bei Werder Bremen auch mehrfach beworben. Die haben mich aber immer wieder abgelehnt, weil sie gesagt haben, einen Von Torra holen wir uns nicht ins Haus. Die plappert ja schön alles weiter, was hier intern besprochen wird. Und dann erzählt der Vonti Senior das am nächsten Sonntag im Doppelpass. Das machen wir natürlich nicht. Und somit bin ich mehrfach abgelehnt worden und musste dann Plan B verfolgen, der inzwischen offenbar sehr erfolgreich ist.
Das ist manchmal so, ne? Also mein Erstberufswunsch war Musiker, Schlagersänger, ja. Ich bin auch froh und meine ganze Familie, ich glaube, alle, die mich kennen, sind froh, dass das auch nichts geworden ist. Von daher, manchmal ist der zweite Bildungsweg dann doch der richtige, ja?
Absolut, absolut.
Sag mal, Laura, also wir hatten gerade, wir fangen mal an mit dem Thema Fußball, da gibt's ja so viel zu besprechen, ne? In dieser Männerwelt, ja, als Frau in dieser Männerwelt, ist das immer noch so oder als du angefangen hast, war das da zumindest so, heute kann ich es mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass man als Frau fachlich, sage ich mal, nicht so ernst genommen wird wie als Mann oder ist es mittlerweile komplett nicht mehr so?
Also ich muss schon sagen, dass das natürlich die Frage ist, die ich am meisten höre, die oft in Interviews kommt, weil es da immer noch diese Vorurteile gibt. Ich kann immer nur aus meiner Perspektive sprechen. In meiner Perspektive habe ich vielleicht mehr Vorurteile gehabt, weil ich mal mit einem Bundesligaspieler verheiratet war und vor allem, weil ich die Tochter, Simon Zoller, und vor allem, weil ich die Tochter von Jörg von Torra bin. Also ich glaube, ich bin viel mehr beäugt worden, ob Vontis Tochter das denn wirklich kann oder nur hier ist, weil sie mal ein Praktikum irgendwo bekommen hat. als dass darüber gesprochen wurde, dass ich eine Frau bin. In meiner Wahrnehmung ist und war es eben aber auch immer so, dass mein Vater natürlich auch schon in Sportredaktionen Kolleginnen hatte, dass meine Mutter viele Jahre als Sportjournalistin gearbeitet hat und dass das für mich eigentlich der Natürlichkeit entsprochen hat. Als ich dann selber in diesem Job anfing, war es schon so, dass wir deutlich weniger Frauen in der Sportredaktion waren als Männer. Da fing aber so die Zeit gerade an, dass man Frauen schon auch in Sportredaktionen ausprobiert hat, ob das vor der Kamera funktionieren könnte. Und da war ich einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. 3 Euro ins Phrasenschwein, wenn du eins hier stehen hättest. Aber es war einfach so. Also wir wirklich alle Mädels, ob wir im Volo waren, ob wir Praktikantin waren, ob wir schon 10 Jahre in der Redaktion am Start oder so. Alle sind vor der Kamera ausprobiert worden und ein paar haben es dann okay gemacht, ein paar haben sich auch einfach selber nicht wohlgefühlt vor der Kamera und bei mir war relativ schnell klar, ich find's ziemlich gut. Dann hast du den Einstieg in den Job und da gibt's dann wieder die Frage, ist man akzeptiert bei den Gesprächspartnern? Wie nehmen die eine junge Frau am Spielfeldrand wahr? Wie respektieren die die? Wie antworten die auf Fragen? Ich habe wirklich in meiner ganzen Laufbahn nie das Gefühl gehabt, dass mich jemand nicht respektiert. Ich habe immer das Gefühl gehabt, egal welches Alter ich war, was ich anhatte, welche Fragen ich gestellt habe, dass ich respektiert werde von meinem Gesprächspartner gegenüber. Und das hat mir ein wahnsinnig gutes Gefühl gegeben und vor allem ein Gefühl von Sicherheit, den du in diesem Job, nicht nur als Fernsehmoderatorin, sondern vor allem als Sportjournalistin, wo du Sekunden nach Abpfiff die richtigen Fragen stellen musst, live, nicht, wir zeichnen nochmal auf, musst du das natürlich haben, weil wir sind, die Bild-Zeitung kann dann immer schön 2 Stunden später nach Abpfiff alles fein säumerlich aufschreiben, weil sie mal 2 Stunden hatten, drüber nachzudenken. Das ist bei uns im Live-Fernsehen nicht so und da braucht man schon eine gewisse Portion Selbstvertrauen und die hatte ich immer, weil ich ein gutes Gefühl hatte. Deswegen ist es für mich nicht die Frage, musstest du dich durchsetzen? In meinem Gefühl war das schon passiert.
Und vor allem alles, was gesagt wird, gerade auch im Sport, aber auch in der Promi-Welt, wird ja sofort Social Media und aus Social Media wird sofort eine Headline. Aus jedem, aus allen wird ja sofort eine Headline.
Ja, das vor heißt allem die, also, die geklickt werden.
Ja, genau.
Ne? Also,
ganz genau.
Ich stehe inzwischen so oft in der Bild-Zeitung mit Headlines, wo ich denke, das hat nichts mit der Situation zu tun. Aber
lustig, meine,
so, und dann schreibe ich natürlich Zone, immer meinen ganzen Sportreportern von der Bild, die ich auch kenne, weil wir uns einfach in den Stadien natürlich treffen und auch austauschen über Informationen und wie siehst du es und so. Und dann schreiben die mir alle mal zurück, ja, musst du aushalten, du bist Klickgold bei uns, Vontorra.
Ja, ich meine, wenn man, was wirklich lustig ist, ist ja, wenn man jetzt mal den Rechte-Poker um die Fußball-Fernsehrechte, DAZN, immer wenn in der Bild-Zeitung etwas steht, DAZN liegt im Hintertreffen oder verklagt, ist immer Bild, nicht von DAZN, was für ein Bild auch, nein, von Laura Vontorra. Und man würde fast meinen, die Laura sitzt da irgendwie und verhandelt die Fernsehrechte ganz alleine mit so einem riesen Sack Geld, ja.
Schön wär's,
ich glaube, manche glauben's.
Ich hätte richtig Lust drauf, liebe DFL.
Ja, manche glauben
es natürlich nicht.
Und na klar, und auch als, und ich auch jedes Mal, wenn irgendwie keine Ahnung, wenn da ein Trainer steht und hat, man fragt irgendwas, ist ja dann raus. Ne? Und du bist ja auch nicht dafür bekannt, dass du 1000 Mal überlegst, bevor du irgendwas sagst. Aber so ein richtiger Fauxpas ist dir dann noch nicht passiert, ne, oder?
Also ein vermeintlicher Fauxpas auch. Meiner Meinung nach hat die Bild-Zeitung da das größer gemacht, als es eigentlich war, als ich mein erstes Länderspiel moderiert habe. Ich bin bis heute, glaube ich, die jüngste Länderspielmoderatorin Deutschlands.
Respekt.
War ich natürlich schon ein bisschen aufgeregter als sonst. Ich bin sonst jemand, der zum Glück ganz wenig mit Aufregung zu kämpfen hat, aber das war schon besonders. Klar. In Aserbaidschan werde ich nie vergessen.
Ja.
Es ist dann hinten raus sehr, sehr kalt geworden und ein sehr, sehr langer Abend und dann kam der Bundestrainer Joachim Löw und ich habe wohl zwischen Johann und Joachim so einen kleinen Verschlucker drin gehabt.
Ui.
Und habe sowas wie Joachim Löw gesagt. Und ja, noch nicht mal. Also wenn man sich im Replay angucken würde, kann man auch Joachim verstehen.
Ja.
Und die Bild-Zeitung hat dann natürlich sofort draus gemacht, sie sagte Johann Löw, was so nicht war. Aber das ist vielleicht in der Nachbetrachtung dann der vielleicht größte Fauxpas, wobei auch das, also ist in meiner Wahrnehmung und auch damals schon, da habe ich mir jetzt nicht stundenlang Gedanken drüber gemacht. Also, dass man mal hinten sich verschluckt, das ist Live-Fernsehen, ne? Ich finde es schlimmer, wenn ich eine Situation falsch einschätze oder irgendwas verpasst habe und ja nicht gesehen habe oder Spieler nicht kenne, die gerade 90 Minuten auf dem Platz standen oder so. Das ist für mich ein viel schlimmerer Fauxpas. Oder wenn ich respektlos meinem Gesprächspartner gegenüber war, Gleiches gilt in der Unterhaltungssendung, die ich heutzutage ja auch viel mache. Das finde ich viel schlimmer, als wenn man mal einen Namen, einen Vornamen verschluckt.
Kommen wir nochmal kurz zu deinem Vater. Ist dein Vater für dich so dein größter Kritiker oder sieht er sich in der Familiendynastie von Torra, sieht er sich immer noch als der Chefmoderator?
Große Patriarch,
der eigentlich sozusagen auch über jede Moderation nochmal weiß, wie man es hätte noch besser machen können? Oder wie ist euer Verhältnis?
Absolut, natürlich, Markus. Ich weiß nicht, wie gut kennt ihr euch? Wann habt ihr euch mal Berührungspunkte
Ein bisschen. Das letzte Mal haben wir uns mal, wir waren mal auf einem Party zusammen sozusagen.
Okay,
und da muss ich sagen,
er ist auch ein Party-Typ.
Er ist noch ganz der Alte, habe ich das Gefühl.
So kann man es beschreiben, ja. Mein Vater ist mein größter Kritiker heutzutage, aber muss ich wirklich auch ganz ehrlich sagen, mein größtes Vorbild. Also ich bin nach wie vor schwer beeindruckt, was er für eine Fernsehkarriere hingelegt hat. Und in der Betrachtung heutzutage, sich über 50 Jahre on air zu halten mit neuen Rechtevergaben, mit neuen Fernsehsendern, die entstehen. Also als mein Vater anfing, da gab es drei Sender, ne? Und dann hat sich alles so entwickelt. Und dass er bis heute nochmal fragt, ja, wie geht denn jetzt dieses Instagram und wie muss ich mir denn hier mein Magenta-TV, wenn ich dich im Sommer bei der Euro sehen will, einrichten? Wie läuft das denn? Dass er trotzdem noch so wissbegierig ist und dass er einfach die pure Lust am Leben ist, das finde ich so bewundernswert. Und dadurch ist er wirklich auch ein großes Vorbild für mich. Treffe auch viele Kollegen, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Ich habe noch nie ein schlechtes Wort gehört. Also alle sagen immer, grüß dein Papa, es waren die besten Zeiten. Es waren ja auch noch die Goldgräberzeit beim Fernsehen, weißt du? Wir müssen ja heutzutage 800 Fernsehshows moderieren, wenn wir an die Zeiten denken, die da so Thomas Gottschalk, Johannes Bekerner und Co. mitgemacht haben. Und mein Vater eben auch. Und trotzdem ist mir seine Meinung auch sehr, sehr wichtig, weil er einfach unheimlich viel Erfahrung mitbringt. Sportjournalist mit Herz und Leib und Seele ist. Und das bedeutet mir schon viel. Und auch, dass er mir dann immer noch Sachen zerlegt und sagt, das kannst du besser oder da hättest du den Weg einschlagen können. Das entspricht auch meinem journalistischen Anspruch. Und deswegen empfinde ich es als wahnsinniges Gut, dass ich ihn da so habe und finde das total toll.
Ja, das ist total glaubwürdig. Ich glaube, jeder, der euch mal erlebt hat, gemeinsam oder auch mit deiner Familie, mit mir, mit deinem Bruder, das ist schon wirklich ganz, ganz toll. Das ist, müsste man eigentlich mal eine Soap drüber machen, aber.
Ja, die Wontis. Die Wontis. Die Wollnis können einpacken.
Ich würde sofort die Rechte, nicht nur einspringen, wir würden das Ding machen.
Ja, es ist schon witzig, die weil Wontis, wir alle vier, also meine Mutter gehört ja auch dazu, meine Eltern sind seit 20 Jahren geschieden. Ich würde aber fast sagen, für Scheidungskinder und vor allem für eine Scheidungsfamilie sind wir eine sehr glückliche Familie.
Das macht auch den Anschein.
Ein bisschen verrückt, aber ein bisschen anders, aber als die klassische Familie.
Du meinst, da fehlen die Konflikte für meine Serie?
Die haben wir schon auch. Ach so, okay. Die haben wir schon auch zur Genüge. Aber alle verstehen sich nach wie vor sehr gut. Und das ist natürlich auch wahrscheinlich das Rezept, dass wir uns als Kinder, wir waren relativ jung, als unsere Eltern uns getrennt, als sie sich getrennt haben. Mhm. Also mein Bruder war 10, ich war 12, das ist nicht das beste Alter, weil du irgendwie zu jung bist, um nachempfinden zu können, warum sich erwachsene Menschen trennen und warum es nicht mehr geht, aber du bist natürlich alt genug, um das schon alles irgendwie mitzuerleben und mitzukriegen. Und trotzdem konnten sowohl mein Bruder als auch ich uns wirklich toll entwickeln und entfalten. Er ist ja inzwischen auch in der Medienbranche, also ist Geschäftsführer bei Dein, eine neue Sportplattform, die vor allem Handball und Basketball streamt, aber auch Feldhockey macht und Tischtennis und baut das gerade mit dem Andreas Heiden und Christian Seifert, dem ehemaligen Geschäftsführer der DFL, auf. Und ich bin da ganz, ganz, ganz stolz und merke, wie super das auch ist, dass wir uns so als Fernseh-, TV-, Sportvermarktungsfamilie einfach auch austauschen können. Also mein Vater lebt ja so halbjährig in Spanien und bei uns gibt es ein geflügeltes Wort in Spanien, bei uns im Ferienhaus, nach dem Essen, jetzt gehen wir noch auf eine Terrasse, also auf die Terrasse bei uns im Haus. Aha. Und dann kommt mein Vater da schon rein und schließt die Tür auf, so ein bisschen poltrig. Mein Papa und ich sind so eher die Tollpatsche in der Familie. Und dann geht er schon mal raus auf die Therese und richtet alles her. Ich muss dann den Weißwein klar machen mit den Eiswürfeln, also nur Vino Blanco con Hielo bei uns zu Hause. Herrlich. Und mein Bruder stellt schon mal die Musik an und dann spielen wir halt so einen kleinen Wonti-Doppelpass und diskutieren da alles von Fußball-Bundesliga bis wie man die Fernsehwelt verändern kann oder vielleicht auch eben heutzutage die Medienwelt. Man kann es ja gar nicht mehr so als Fernsehwelt beschreiben. Und das ist wahnsinnig schön, dass wir das so als Familie haben.
Also die Wontis, ich kann an nichts anderes mehr denken. Ich kann heute Nacht, nicht schlafen. Die Wontis, aber wenn ich jetzt über die Wontis oder für die Wontis sozusagen die Wontis mit dir gemeinsam und deinem Bruder und deinem Vater entwickeln wollen würde, dann würde ich ja mit deinem Manager wahrscheinlich sprechen, Sascha Rinne. Denn
ja,
auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer von Volta Talks, es ist ja ohnehin so, dass die Branche diesen Talk meistens irgendwie hört. Deshalb ist es auch so schön, dass du heute hier bist, Laura. Und die Geschichte, also die, und deswegen für die Branche, Sascha Rinne Management ist ja ein Teil.
Meinst du, die kennen hier ein paar Zuhörer,
genau, den Sascha Rinne, unbedingt. Ich glaube, jeder kennt diese Agentur, jeder kennt den Sascha.
Mein Lieber, genau.
Sascha Rinne ist ja auch Teil der Banijah-Familie, weil wir ja auch ein Joint Venture mit Sascha haben und wiederum Laura ist in der Agentur von Sascha. Und ich kenne so vom Hörensagen die Geschichte, dass ja...
Ich habe gehört,
dass der Sascha wollte unbedingt dich in die Agentur bekommen, aber er musste bei deinem Vater vorsprechen. Und ich höre auch, dass es dann ein Abendessen gab. Sascha war am Anfang seiner Karriere, hatte nicht genug Geld dabei. Und es war, so hat es jedenfalls angefangen. Sascha war sehr aufgeregt. Das weiß ich. Mehr weiß ich nicht.
Also es ist eine herrlich nette Geschichte. Mhm. Ich habe zu der Zeit noch in München gewohnt und war gerade so in der Übergangsphase von Studentin zu Volontärin. Aber tendenziell pleite und knapp bei Kasse. Und auch wenn man jetzt denkt, von Torra und großer Fernsehmacher. Also die Menschen aus der Branche, die meinen Vater kennen, wissen, der hat einen Igel in der Tasche. Also der hat auch gesagt, Studentin, meine Tochter, los geht's, du lebst jetzt in München, hier hast du ein ordentliches Taschengeld. Ich musste da schon echt immer gucken, dass ich klargekommen bin oder dass ich eben noch nebenbei ein bisschen jobbe oder dass ich zumindest mal schnell zusehe, dass ich es durchziehe, dass ich schnell von der Familienpayroll verschwinde. Also das war eben schon ein Anliegen.
Also zur Not auch eine Lehre,
So, und dann habe ich studiert, habe auch zügig und brav meinen Bachelor in der vorgegebenen Zeit absolviert, die Bachelorarbeit geschrieben. Und dann hat er mir wahrscheinlich den Tipp meines Lebens gegeben, als ich dann doch so ein bisschen durchklingen lassen habe, okay, ich will vielleicht auch da in die Richtung Sportjournalismus. Er hat gesagt, mit dem Namen, du musst noch ein Volontariat dranhängen.
Ja.
Wenn du jetzt nur über Kontakte oder Casting oder so, du musst ein bisschen von der Pike auf das lernen. Habe ich das gemacht? Und dann ist bei Sky damals unter dem Sportchef Burkhard Weber, man darf das hier im Branchentalk, glaube ich, sagen, der Muschi-Montag entstanden. Also der Zweitliga-Montag. Topspiel der zweiten Liga,
also
damals noch
am Montagabend,
moderiert damals von Esther Sedlacek und Field-Reporterin waren Ruth Hofmann, heutzutage bei Sport1 als Moderatorin aktiv und Laura von Torra eben. Und dann merkte ich schon so, okay, der Zuspruch ist da, die Leute finden es gut, was wir vor der Kamera machen. Da habe ich mal mit Papa geredet und gesagt, ja, mein Volo endet jetzt bald, ich habe ein tolles Angebot von Sport1, ich würde das gerne wahrnehmen und Sky verlassen und mich dann auch so ein bisschen in der Moderationsschiene aufstellen. Wie mache ich das denn alles und kannst du mir Tipps geben, kannst du meine Verträge verhandeln? Dann sagt er, kann ich auch nicht machen mit dem Namen, wir können da jetzt nicht Vater, Tochter und so, das geht nicht. Ich kann am Anfang mal mit dir in eine Talkshow gehen, aber danach musst du dich relativ schnell abnabeln, wenn du das selber machen möchtest. Und dann brauchst du Management. So, mein Papa aus dem Sport kannte jetzt auch nicht groß da in der Unterhaltungsbranche 20 Managements.
Und er hat ja auch keinen Manager, weil er ja, wie du sagst, einen
Genau, mein Vater hatte, nie im Leben Manager. 20% abgeben, auf gar keinen Fall. Von den Mucken. Kennst du das Wort noch?
Natürlich, Mucken.
Also eine Veranstaltung moderieren. Veranstaltung, hat man früher
Moderation,
unter den,
ne? genau.
hat man unter den Moderatoren gesagt, ja, ich mache eine Mucke da, ich moderiere da eine Veranstaltung. Und dann eben gesagt, wenn ich noch 20% von meinen Mucken abgeben muss, dann kriegen wir das Ferienhaus hier in Spanien nie abgezahlt. Also er auf gar keinen Fall. Er wusste aber auch, okay, ich bin Mädel, ich bin relativ jung, ich habe den Namen, das wird schwer für mich, am Anfang zumindest zu verhandeln. Und dann kannte er Olli Pocher. Sascha Rinne war damals nur Manager von Olli Pocher. Es war gerade so in den Zügen, dass Ilka Bessin mit dazukommt, Cindy Osmazan. Und dann hat er den einfach angerufen, weil er hatte noch den Kontakt, weil Olli irgendwie im Doppelpass zu Gast war. Und Sascha wieder so ist, ja, mein lieber Jörg, mein bester Kumpel, einmal gesehen, aber ich komme vorbei, wir reden mit Laura. Und wie Olli Pocher dann auch so ist, der ist ja auch jemand, der, wie ich finde, dass man ihm so in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal gar nicht so zutraut, jemand, der einen tollen Blick für Karrieren auch hat, für Persönlichkeiten, ja, der auch jemand ist, der anderen den Erfolg gönnt.
Das finde ich auch.
Wenn er ihm jetzt keinen also persönlichen
nicht
Bezug
jedem,
hat,
nicht jedem, aber
wenn er das Gefühl
meint,
hat,
das ist, ja,
genau, dann kann er das.
Ja.
Das können nicht so viele in dieser Branche, deswegen finde ich, find ich das immer sehr toll. Und dann hat Olli natürlich gesagt, dann komme ich mal mit und guck mir mal hier Wonti Junior an.
Ja.
Also ich war 22. Und dann sind wir wirklich in Unterföhring, also da wo Sky und Sport 1 und die alle hocken in München.
Freisinger Hof wahrscheinlich.
Genau, in so einem Ramsch-Italiener.
Ja,
also
nee,
noch, der Freisinger Hof wäre zu teuer gewesen.
So, okay.
Also so ein Ramsch-Italiener da beim Freisinger Hof, der Aldi, und daneben ist noch so eine Pizza-Pasta-Nummer.
Ja. Die machen auch Auslieferungen, ne? Genau.
Absolut
das
richtig.
Ja. Genau
da waren wir. Und dann saßen wir da und dann hat Papa wirklich wie so ein Patriarch gesagt, wie viel Kamele hast du, dass ich hier meine Tochter anvertraue. Und Sascha in seiner herrlich netten, unbedarften Art, der da selber gerade erst ein paar Jahre oder noch nicht mal dabei war, gesagt, ich kann das, ich regel das, wir haben Sascha vertraut. Und ganz am Ende, um auf deine Geschichte zurückzukommen, hat Sascha dann wirklich, weil mein Vater sehr geizig, gesagt, na, wenn du hier meine Tochter haben möchtest im Management, dann musst du schon hier Abendessen zahlen, ne?
Mhm.
Und dann hat Sascha mit seiner EC-Karte, ich glaube, er hatte noch nicht mal eine Kreditkarte, so weit war es noch nicht mit SR-Management.
Und er hat gebetet, dass sie
funktioniert. Genauso geht die Geschichte. Er hat gebetet, dass sie funktioniert, mit seiner EC-Karte diese 98 Euro bezahlt, glaube ich. Und somit war ich verdealt an SR-Management. Aber eine Geschichte, die inzwischen auch schon über 15 Jahre her ist, aber die wir herrlich gerne erzählen und toll, was daraus entstanden ist. Ne? Sowohl für ihn als natürlich auch für mich.
Ja, absolut. Und Sascha ist ja auch eine lebende Legende in diesem Business, sehr gut verdrahtet, aber auch jemand, der wirklich auch strategisch wirklich top
ist.
Ja,
und der auch ein Teamplayer ist. Also ich bin natürlich nicht immer die gut gelaunte, super lustige, fußballliebende Fernsehfrau, die ich on screen bin, sondern ich bin natürlich auch in meinem Job als Geschäftsfrau oder zumindest jemand, der sich schon Gedanken auch über das macht, was ich darstellen möchte, welche Rolle ich einnehme, um auch Vorbild sein zu können und welche Strategie ich fahre, was ich annehme, was ich nicht mache, bin ich natürlich schon auch sehr streng mit meinem Büro oder meinem Inner Circle, meinem Team, die mit mir arbeiten. Und ecken wir schon auch manchmal aneinander, Sascha und ich, weil ich da einfach nicht streng bin, aber zumindest ein gewisses Anforderungsprofil habe. Und trotzdem am Ende des Tages habe ich immer das Gefühl, dass wir ein Team sind. Und dann kann auch mal jemand kurz mal in eine andere Richtung gehen oder sich mal abkapseln. Mhm. Und am Ende des Tages kommen wir aber immer wieder zusammen, kommen auf einen Nenner. Und bisher ist dadurch dann immer nur noch was Größeres entstanden, als das, was passiert ist. Und insofern finde ich es wirklich toll, dass Sascha da mit seiner ganzen Familie, ist ja irgendwie auch ein Family-Business, SR Management.
Ja, seine Mutter ist Buchhalterin gewesen, lange. Ja.
Seine Schwester ist mit dabei, ein absoluter Teamplayer für mich ist. Und da komme ich eben aus diesem Fußballer-Sport-Bereich und sage, das ist halt für mich entscheidend. Und nicht, ob ich jetzt noch einen Werbedeal mehr oder weniger habe, sondern dass ich am Ende sagen kann, Team Wonti und Team SR Management, wir gehen da Hand in Hand, obwohl wir manchmal auch Stress haben.
Klar.
Aber dann kommen wir wieder zusammen, ja, und dann entsteht vielleicht eine noch tollere Meisterschaft als die zuvor.
Aber das finde ich spannend, weil wir kommen jetzt auch ein bisschen mal zum Thema, unabhängig vom Sport, zu der Moderatorenkarriere und zu diesem Business letztendlich auch. Ne? Und ich finde so dieses, ich finde die große Karrieren, da ist natürlich Talent ganz, ganz wichtig. Aber ich finde auch zum Beispiel, du sagtest eben, was
das ist interessant, weil das frage ich immer, wenn ich die Möglichkeit habe, mit Menschen wie dir beim Abendessen irgendwo mal privat zu sitzen.
Ja.
Dann kenne ich natürlich als große Karriere in Beobachtung über lange Jahre immer die meines Vaters.
Ja.
Aber ich finde das eben auch so spannend, wenn man wie du die Möglichkeit hatte, wirklich Weltkarrieren ist jetzt, weiß ich nicht, Bruce Springsteen, aber Stefan zum Beispiel oder auch Luke oder so, wo wirklich viel draus entstanden ist, finde ich das immer so spannend, wenn du mal so ein bisschen davon sprichst, wie das aus deiner Perspektive war, einfach solche Karrieren auch zu begleiten, von Beginn über das, was sich dann entwickelt.
Ja, also ich glaube, das Erste ist von meiner Seite, kann ich nur sagen, ich habe schon das Gefühl, dass manche Leute, die haben eben dieses ganz Besondere, und das ist dann wie eine, wenn man mit denen zusammenarbeitet, ist es wie eine berufliche Verliebtheit, ja, dass man wirklich sagt, also da ist was ganz, ganz, ganz Besonderes so. Und das ist so erstmal das Talent, das ist das eine, ne? Aber ich glaube, dann zum Talent braucht es dann auch die Disziplin. bei der Künstlerin, bei dem Künstler, das weißt du auch, was es für eine unglaubliche Disziplin eben auch ist, ja. Es braucht aber auch Haltung. Das kommt meistens ein bisschen auch aus der Kinderstube. Ich finde, was du so sagst, das hat auch, glaube ich, ein großer Teil auch deiner Karriere, diese Kinderstube, diese Haltung, diese, dass man irgendwie ein Stück weit auch weiß, wo rechts und links ist und auch ohne die Karriere ist immer noch wüsste, wo rechts und links ist. Das finde ich, und natürlich gehört immer auch ein bisschen Glück dazu, muss man auch sagen. Es ist immer, das ist ganz, ganz klar, also ganz ohne nur. Man kann wie im Sport das Glück auch ein bisschen erzwingen, ja. Und dann, und das ist ein wichtiger Punkt, weil zudem eben sagt, ich finde, große Karrieren haben nicht nur davon gelebt, das richtige Engagement immer angenommen zu haben, sondern die haben auch immer vor allem immer gewusst, was sie nicht machen. Das ist so wichtig, eben nicht alles zu machen, sondern ein klares Gespür dafür zu haben. Klaas Heufer Umlauf ist, finde ich, ein gutes Beispiel. Der hat auch immer, finde ich, die richtigen Sachen gemacht. Ja, ich finde auch ein paar andere, also fast alle, die wir begleiten, die wirklich groß sind, wissen auch mehr, was sie eben nicht machen. Ja, und immer auch ein Stück weit keine Angst haben vor Leuten, die sie mit groß machen. Keine Angst vor Konkurrenz zu haben, sondern immer auch zu sagen, hey, ich bin so gut, ja, dass ich letztendlich keine Konkurrenz wirklich fürchten muss. Ich muss niemanden klein machen, um selber groß zu sein. Das sind so ein paar Sachen, aber ich finde die Disziplin, die ist total wichtig. Ich meine, ich weiß bei dir, Laura, ich weiß ja ungefähr auch, was du alles machst. Ich, ein Beispiel, Turmspringen. Laura moderiert Turmspringen, das geht dann so, RTL Turm geht bis 2 Uhr nachts, ne? Danach ist noch 2 Stunden irgendwie Aftershow und dann sagst du, ich muss jetzt los, morgen früh um 6 fliege ich ja zur Hochzeit von irgendwem, keine Ahnung, da bist du dann 4 Uhr, da bist du dann topfit raus, morgens um 6.30 Uhr irgendwie, der Flug hat Verspätung, weißt du schon die Quote, denkst du dir, die kann jetzt ja nur maximal 1,5 Stunden geschlafen haben oder so, ne? Auch wenn ich jetzt manchmal
dafür
so...
Dafür sehe ich noch blendend aus.
Nein, wirklich, und auch manchmal, wenn ich dann so, wenn du dann mal frei hast, auf der Loge beim FC, schaust du mal vorbei, also du bist ja wirklich, wirklich Fußballfan. Und wie machst du das? Wie schaffst also du das immer, dieses Energielevel zu haben?
Ja, ich muss sagen, das ist für mich seit Jahren ein Prozess, diese angesprochene Work-Life-Balance zu finden, aber eben auch, was du eben erklärt hast, die Balance aus nicht alles machen, obwohl dir jetzt alles angeboten wird, sondern selektieren. Am Anfang hatte ich immer die Sorge, was zu verpassen oder nicht meine richtige Chance wahrzunehmen. Dann bin ich auch sehr engagiert. Ich kann mich auch sehr schnell, ich bin von Sternzeichen Fisch. Mhm. Ich bin in den positiven Emotionen sehr doll, also sofort verliebt, voller Elan und so. Bin aber genauso in den negativen Emotionen. Mhm. Alle Scheiße hier, keiner kann was. Mhm. Sehr extrem, also in beide Richtungen. Und da habe ich zum ersten Mal so seit 2 Jahren das Gefühl, dass ich auf einem guten Weg bin, meine innere Balance zu finden. Mhm. Da habe ich lange für gebraucht, um auch zu verstehen, dass ich viel kann, um dann auch mal sagen zu können, okay, das mache ich jetzt vielleicht nicht oder da packe ich meine ganze Energie und meinen ganzen zeitlichen Rahmen auch rein. Mhm. Und das hat lang gebraucht. Was die private Work-Life-Balance angeht, ist es so, dass ich irgendwann, als ich noch bei Sport1 und bei RTL schon in der Sportredaktion war, an die 100 Fußballspiele im Stadion live gesehen habe. Mhm. Mit Europa League für Sport1, für Nationalmannschaft, für RTL, für Bundesliga, zweite Liga. Mein Ex-Mann hat selber noch gespielt. Das heißt, ich war jeden dritten Tag in einem Fußballstadion. Ich habe selber keine Freude mehr dran gehabt. Das geht natürlich nicht. Es ist meine absolute Leidenschaft und Passion. Mhm. Dann habe ich mich aktiv irgendwann wieder gezwungen, auch private Stadionerlebnisse mit Freunden zuzulassen. Ja. Das heißt, so wie ich es früher gemacht habe, warum ich diesen Job angefangen habe, mich mit meinen Freunden von der Schulzeit zu verabreden und zu einem Pokalfinale zu fahren, weil da unsere Mannschaft spielt.
Ja,
so, und dann
Berlin,
gehe ich da
nach wie vor
normale Plätze. Mhm. Und wenn ich auch mal eingeladen bin ich auch die Erste, die in der VIP-Loge ein Champagner trinkt und eine Auster schlürft.
Ja.
Ich gehe aber genauso gerne mit meinen Kumpels, so gut es geht heutzutage, noch mit einer Bahnanfahrt und so. Da muss ich jetzt schon heutzutage ein bisschen gucken. Mhm. Aber solange es irgendwie noch geht, möchte ich mir das bewahren, dass ich das habe, weil ich auch diese Freude und diese Leidenschaft empfinden möchte. Weil ich glaube, dass sie mich wahnsinnig befruchtet in meinem Job. Die Disziplin, die du ansprichst, die hatte ich immer. Also ich bin immer bereit zu arbeiten. ich kann genauso gut auch mal feiern, aber wenn ich am nächsten Tag um 8 Uhr einen Job habe, dann stehe ich auf und stehe da wie eine Eins mit 100%. Also da kann sich jeder bei mir immer drauf verlassen. Ich glaube, das ist auch sehr, was die Leute, die mit mir arbeiten, schätzen.
Ja, total. Also du bist voll Profi. Aber man muss auch sagen, das ist eben auch das, was die, weil wir eben drüber sprachen, so was die Top-Leute irgendwie, wenn die was entschieden haben, was zu machen, dann machen die das. Da muss schon irgendwie ein doppelter Beinbruch sein und dann kommt man mit dem Bein in der Hand dahin. Aber es ist
Dann bin ich auch voll drin. Also selbst wenn man heutzutage ja als Moderatorin irgendwo hinkommt und eine Produktionsfirma hat sich stundenlang was überlegt und die Redaktion und so, dann respektiere ich total die Arbeit und bin beeindruckt, dass die alles geleistet haben. Aber wenn ich in dem Moment noch eine Idee habe, wie wir es jetzt besser machen können als Team, dann sage ich die.
Das finde ich toll. Erhalt dir das auch.
Dann sage ich die und habe da nie Angst vor gehabt, sondern denk immer genau, wie die mich ja besser machen vor der Kamera. Und so empfinde ich das wirklich. Genauso kann ich vielleicht mit den ein, zwei Gedanken, die nur Menschen haben können, die dann wirklich in der Situation, wenn es rote Licht angeht, sind, die gebe ich auch mit rein.
3 gegen 1 zum Beispiel, gutes Beispiel. Ne? Da ist es so gewesen. Es war ja auch eine Produktion, wo
hat ja nur 17 Stunden am ersten Aufzeichnungstag gedauert.
Wir geben Gas, nützt ja nicht. Auch wir haben Disziplin, Auch wir geben immer das Beste. Auch wir, das ist ja auch unser Anspruch. Ne? Immer, also am Ende des Tages ist es ja nicht ein Auftrag zu am Ende. Du willst immer das maximale Produkt haben und da brennen wir für genauso wie du auch. Aber was ich so wahnsinnig cool irgendwie auch fand, dass du auch bei dieser Show, finde ich, da du bist Sportmoderatorin, da bist du Profi, aber hier, finde ich, warst du auch Entertainerin. Du hast diesen Zirkus da wirklich sehr, sehr, sehr charmant und mal ein bisschen härter, mal sehr lustig so da irgendwie das so irgendwie durchgeführt. Das war ganz großartig. Und was ich auch toll fand, eben zum Thema auch immer noch besser machen, auch da kamen dann auch irgendwie nachts noch irgendwie WhatsApps, hey, die Show ist cool, zu Leuten so aus dem Umfeld, wo man merkt, da hat jeder auch irgendwie gebrannt. Und ich diese spezielle Momente zu schaffen, wie bei Fußballmannschaften, das ist es auf den Punkt, das Richtige zu servieren. Ja?
Man wird ja auch ein bisschen süchtig danach.
Ja, das ist also, das stimmt.
Ich weiß noch, als wir Ninja Warrior war, mein absoluter Gamechanger vielleicht in meiner Unterhaltungskarriere. Es war
das erste große Ding. Ne?
Es war ein Versuch, diese Sendung zu machen. Auch hier vielleicht für die Branche eine nette Anekdote. Ninja Warrior kam aus den USA. Mark Land hat es damals in den USA gesehen, hat es viele, viele Jahre RTL gepitcht. Es ist immer abgelehnt worden. Irgendwann haben sie gesagt, okay, damals noch mit Norddeich, später mit RTL Studios. Damals Geschäftsführerin Inga Leschek, die heutzutage RTL-Programmchefin ist und da den ganzen Bums führt. Wir probieren es jetzt mal aus, 3 Sendungen. Und dann gab es schon, glaube ich, es sind ja immer 3 Moderatoren, beziehungsweise 2 Kommentatoren, eine 4. Reporterin, 2 Männer, eine Frau, gab es so eine Grundidee. Dann ist eine Reporterkollegin, die auch angedacht war, schwanger geworden und ist erstmal zurückgetreten. Und mein lieber Sascha Rinne hatte bei Markus Küttner, der damals schon Unterhaltungschef bei RTL war, immer wieder mal meinen Namen fallen lassen. Ich lebe in Junkersdorf, in Köln-Junkersdorf, wie Markus auch. Und da gibt es so einen kleinen Italiener. Da gehe ich immer hin, wenn ich nebenbei was gucken will. Weil die haben The Zone, die haben Sky, die haben ARD, die haben alles an Sport, läuft da immer. Dann wollte ich noch schnell Penne Arrabbiata essen, habe mich da also wirklich alleine hingesetzt. Kannst dich schön in so eine Ecke, da sieht dich keiner, das Tinto.
Ja.
Und dann sind da diese riesen Fernseher und es war irgendwie Handball, Viertel, Halbfinale, ich weiß es nicht mehr, das ist ja über 10 Jahre her. Ich weiß es nicht mehr und ich saß da alleine von meiner Penne Arrabbiata so um 17.30 Uhr und habe da mitgefiebert. Als junges 22-jähriges, 23-jähriges Mädel und mitgeschrien und nein und den halten und dann, Handball kann ja auch so spannend sein, ne, in den letzten Sekunden, wenn es dann um die Tore geht und so. Und da mitgefiebert und hinter mir saß wohl Markus Küttner, der eine Moderatorin, eine Field-Reporterin für Ninja Warrior suchte. Und dann ist er aus dem Laden raus und hat sein Handy in die Hand genommen und hat gesagt, du erzählst mir doch immer von der Laura und Tora. Vielleicht habe ich da was für Sie. Im Sommer probieren wir mal aus. 3 Sendungen.
Ach, cool. Aha.
Und so bin ich zu meiner Aufgabe bei Ninja Warrior gekommen. Und diese Show auch da. Und deswegen bin ich gerade drauf gekommen, dieser Moment in Karlsruhe. Wir haben es einfach gemerkt. Das ist ein schlafender Riese. Ja. Und wir haben da gerade was entfacht. Und danach wirst du so ein bisschen süchtig mir. Ich bin auch nicht verlegen drum zu sagen, ich genieße das Bad in der Menge. Ich mag große Bühnen. Ich habe ja jetzt auch letztes Jahr DSDS moderiert, große Samstagabendshow mit 4000 Mann im Publikum und Showtreppe. Obwohl ich so gern es geht auf dem Fußballplatz stehen. Mhm. Ich habe auch das sehr genossen und fand es toll. Und es war nichts, was mich eingeschüchtert hat, sondern im Gegenteil. Ich find's toll und bin immer ein Verfechter von Think Big, ohne zu arrogant wirken zu wollen, sondern einfach, weil ich Lust habe, mir neue Herausforderungen zu schaffen, mich dem zu stellen, raus aus der Komfortzone. Ich glaube, nur das bringt dich wirklich weiter im Leben. Das als Team, aber als gut funktionierendes. Und wenn ich da so ein bisschen der Capitano sein kann, mache ich das sehr gern.
Nein, super. Auch dieses Think Big, das ist auch eine Sache, die mir so wichtig ist. So, dass man immer auch
scheitern
die
kann
Dinge
man dann
vom
immer
Ende
noch.
Denkt. Genau. Na und? Dann scheitert man. Mein Gott, wir haben auch schon Dinge, wir reden nicht so laut über unsere Flops wie über unsere Hits. Das ist auch normal, ja. Aber by the way,
das gehört ja auch dazu.
Ja, gehört ja mal dazu.
Jeder Fußballer wird dir sagen, ich konnte den Champions League Titel 2013 in Wembley gegen Dortmund nur gewinnen, weil wir das Finale daheim verloren haben davor. Ja. Und wie schmerzhaft muss diese Niederlage gewesen sein für die Bayern damals, ne?
Weißt du, das Schlimmste, Laura, ist doch, wenn man aus Niederlagen nichts lernt, ja? Weil ich finde, da beginnt der Grundfehler, wenn Leute keinen Erfolg haben, weil sie aus Niederlagen auch nach Fernsehshows, ja, das wird dann das Publikum war schuld, ja, das Wetter war gut oder ja, Mai oder so, der Zuschauer hat es nicht gefunden. So ein Bullshit, ja, wenn ich sowas höre, ja, was heißt denn nicht gefunden, ja? Da gibt's eine Fernbedienung, da kann man drauf rechts oder links drücken, ja? Auch, ja, die Kampagne war zu klein, fucking Kampagne. Das kommt, eine richtig gute Show, ein richtig großer Hit wird gefunden. Ein kleines Beispiel, als wir TV Total zurückgebracht haben, ja, haben wir extra uns dafür entschieden, überhaupt keine Kampagne zu machen. Das war einfach da. Das war einfach da. Ohne TV, ohne Kampagne, ohne alles. Das war da. Und am nächsten Morgen hatten wir 29%. Fertig. Ja, und wir haben es auch schon gefühlt, als es da war. Das ist nur so also ein Beispiel. Am Ende des Tages eine richtig, richtig gute Show. Richtig gut gemacht. Ein richtig gutes Fußballspiel. Am Ende weißt du schon, warum du gewonnen hast. Aber du musstest auch ein paar Mal vorher irgendwie, Sand fressen. Und auch musstest auch mal spüren, wie eine Niederlage schmeckt. Und das ist keine Schande. Überhaupt nicht. 0-0. Ne? Also das finde ich wichtig. Aber nochmal kurz zu dem Bart in der Menge. Wie gehst du denn damit um? Du bist ja auch eine sehr öffentliche Person. Ich merke auch, also wenn zum Beispiel jetzt, du sollst ja sogar schon bei Grill den Hänsler irgendwie, heißt es dann, aus nichts wird irgendwas gemacht. Wie gehst du damit um? Liebst du das, dass es so ist? Oder gibt es auch Momente, wo du sagst, oh Mensch, es wäre auch mal gut, wenn ich kein Promi wäre? Weil das kannst du ja nicht ablegen in Deutschland.
Also dadurch, dass ich das natürlich als Kind von Jörg von Thora sehr früh gewohnt bin, dass wir angesprochen werden als Familie im Urlaub oder dass ich nenne das beste Beispiel immer, also wir haben früher mal mit Papa so Trips gemacht und dann mussten wir auch immer so, da war der auch richtig streng, Referat vorbereiten, dann gehen wir zum Eiffelturm und dann gucken wir uns das an und dann erzählt er mir was dazu und wann der gebaut wurde und von wem und wie das alles so läuft. Und dann sind wir da also immer unsere Runden gezogen in Rom, in Paris, in Lissabon, schieß mich tot. Und natürlich an jeder Sehenswürdigkeit trifft man auf deutsche Touristen. Also haben die sofort das Gefühl, da ist ja jemand, den wir kennen, nämlich Herr von Thora. Das ist so, wie als würde ich meinen besten Kumpel zufällig Akte Triumph treffen, weil du sofort diese Assoziation hast, da ist ja jemand, den ich kenne. Also wurden wir da auch immer viel angesprochen und Fotos und so. Und dieses Bild, das ist einfach bei mir im Kopf, das verankert. Mein Vater war da auch einfach, so wie er ist, die pure Lust am Leben, ein sehr nahbarer Mensch, der dann immer gesagt hat, ist kein Problem, klar machen wir in jeder Situation, weil es aber natürlich nicht so schlimm war, wie wahrscheinlich bei einem Stefan Raab, bei, weiß ich nicht, einem Bastian Schweinsteiger, bei Menschen, die einfach noch eine viel, viel größere Öffentlichkeit haben. Dennoch bin ich es gewohnt, mir macht es im Prinzip auch nichts aus. Das Einzige, was ist, es hat sich heute ein bisschen verändert, weil natürlich niemand mehr ein Autogramm möchte, sondern die Leute wollen alle Fotos haben.
Ja.
Und da fehlt so ein bisschen die
Distanz?
Die Distanz manchmal, habe ich das Gefühl. Ich habe natürlich dann auch noch das Glück, dass ich meistens in einem Fußballstadion stehe aus so einer Fankurve die Leute einfach gut drauf sind und ein bisschen Alkohol getrunken haben.
Klar.
Und dann gehe ich immer so ran und sage so, aber bitte nicht dein halbes Bier hier auf meiner Jacke verschütten. Und da fehlt natürlich manchmal so ein bisschen die Distanz, aber es ist auch part of the job, so sehe ich das auch und verstehe ich das auch. Und das, was ich als wahnsinniges Glück empfinde, ist, für mich ist es doch so leicht, einem Menschen eine Freude zu machen.
Das finde ich total schön, dass du
also,
das sagst. Finde ich total.
Diese zwei Sekunden mir Zeit für dieses Foto zu nehmen oder dass ich mit ihm gesprochen habe, gesagt hat, sie haben ja heute aber ein tolles Bayern-Trikot an, das von 1900. So.
Ja.
Da wird dieser Mensch vielleicht noch dein halbes Leben lang drüber reden. Als ich damals mit Laura Montora drüber gesprochen habe und ihr aufgefallen ist, welches Müller-Trikot ich anhatte. Und das ist für mich die leichteste Übung. Ja, es ist ein ganz kurzer Augenblick für mich und für ihn ein ganz großes Gut. Und das ist doch ein wahnsinniges Geschenk meines Jobs, dass ich Menschen auf so eine leichte Art und Weise eine Freude machen.
Finde ich total schön, dass du sagst. Ich sehe das übrigens genauso. Ich finde diese Herzlichkeit, weil auf der einen Seite die Kundschaft sind ja nicht die Sender, die Streamer. Natürlich am Ende sind das die Kunden, ja, oder die Partner, mit denen wir Dinge machen. Aber am Ende, der zahlende Kunde ist doch am Ende das Publikum, ja. Weil wenn das Publikum dich mag, dann...
Und das ist auch immer in jeder Sendung, egal ob es Fußball ist, wo natürlich hauptsächlich vielleicht Jungs gucken, ja. Ob es Grill den Hänsler ist, wo vielleicht viele Muddis gucken, weil sie den Hänsler halt scharf finden und gern was über Kochen lernen wollen. Ja. Oder Ninja Warrior, was unheimlich viele junge Kids gucken von 6 bis 16. Ja. Ich gehe raus, um denen sorgenfreie, entspannte 2 Stunden zu schenken. Ja. Nur deswegen gehe ich raus. Nicht, um mich selber zu profilieren oder mich nochmal 20 Mal reden zu hören. Also ich liege manchmal abends im Bett und denke so, oh, kann mich aber selbst nicht mehr hören. Sondern ich gehe für die raus. Mhm. Und so empfinde ich das. Mhm. Ich will den Menschen da draußen meine Spielfreude an den Dingen, die ich machen darf, übermitteln und denen eine gute Zeit geben. Und wenn ich das schaffe für mein eigenes Gefühl, dann reicht mir das auch schon.
Und ich finde auch dieses, also diese Bereitschaft zu haben, weil wenn man rausgeht, wenn man ein Star ist, dann kann man ja nicht sagen, so jetzt diese 2 Stunden sollt ihr mir bitte zujubeln und jetzt bin ich raus. Ich finde, das gehört einfach zum Job mit dazu. Das gehört mit dazu, dass man, das ist wie ein Kundendienst, dass man auch sagt, und ich finde auch, du hast eben gesagt, du möchtest den Menschen diese 2 Minuten geben. Das finde ich toll und richtig, aber ich finde auch umgekehrt. Warum lachst du?
Ich lache gerade an eine Situation, weil ich denke, es ist für mich in den meisten Fällen wirklich kein Problem. Wie gesagt, damit aufgewachsen.
Es gibt natürlich Grenzen, das ist mir schon klar. Ja.
Aber neulich hatte ich einen kleinen Mini-Eingriff und hatte eine Mini-OP, also wo man wirklich nur so 20 Minuten wegschummelt und so, aber ein OP ist halt OP, du musst alles ausziehen und jeden Schmuck ablegen und dann kommt da jemand und hilft dir in dein Gewand da. Und dann war das so ein junger Typ, der war auch ganz nett und ganz freundlich. Und dann nahm er aber beim komplett nackt, all seinen Mut zusammen und sagt, ich weiß, es ist total der falsche Zeitpunkt, aber ich gucke sie so gern, Frau Wandorf. Und ich habe so gedacht, oh Gott, jetzt ist es vielleicht wirklich der falsche Zeitpunkt, der falsche Moment. Er hat mich auch nicht nach dem Foto gefragt, er war ganz höflich, ganz nett. Ich hoffe, er hört das jetzt hier nicht. Aber da denkt man natürlich manchmal, also jetzt will ich gerade, ich habe gerade eine OP, ich stehe hier später.
Aber für ihn ist es halt der einzige Moment. Ne? So, und ich finde es auch umgekehrt, jetzt unabhängig von dem Moment, wo ich es auch etwas crazy finde, sehr crazy finde. Aber ich finde so, andererseits, wenn man natürlich als Promi, der einen so als wie ein Kumpel wahrnimmt und auch die was ich, und dann ist es am Ende, gibt man ihn im Moment nicht, sondern weist ihn zurück, hat das ja auch was Verstörendes. Natürlich ist man ein Stück weit auch öffentliche Person, natürlich muss man Grenzen ziehen, aber ich glaube auch, dass das auch ein bisschen so zur Menschlichkeit dazu gehört, zu sagen, hey, das ist eben auch Teil meines
absolut, meines Berufs. Absolut, das sehe ich auch so. Das Einzige, wo ich ein bisschen vorsichtiger geworden bin, ist, auch das habe ich früher sehr unbedarft gemacht, weil es einfach auch damals noch nicht so irgendwie erforscht war oder nicht so die Zeit, wie ich so meine Standorte teile, was ich bei Social Media preisgebe. Ich würde schon sagen, dass ich ganz gut für mich Dinge privat lasse und ganz gut aber schon Leute, die sich für mich interessieren, mitnehme auf meine Reise. Aber jetzt jeden Standort genau zeitgleich preiszugeben und sowas, da bin ich einfach ein bisschen vorsichtiger geworden. Das mache ich nicht mehr.
Das ist klar. Also ich finde das Wahnsinn. Wir könnten stundenlang reden. Ja, es ist großartig. Es ist wirklich großartig.
Gibt es hier auch so Gossip 5 Minuten, weißt du, wo du in der Branche über alle lästerst? Nein, natürlich
fang an.
Nicht.
Ich bin...
Mir fällt gar keine ein, um ehrlich zu sein.
Worüber möchtest du reden?
Ja, weil ich arbeite, mich fragen auch viele immer so, ja, wie ist denn der Hänsler? Und der ist ja so ein Macho mit seinen schnellen Autos und oder der Melzer jetzt nach 3-1 und der Ballack im Fußball und so. Ja, klar, das sind jetzt eigentlich so die Kandidaten, wo du am privaten Stammtisch sagst, über die lästerst du mal, weil die einfach so dicke Autos fahren und so. Ich bin genau die richtige Frau für diese Männer, weil ich liebe das, mit denen zusammenzuarbeiten. Ich liebe das, wenn ein Typ auch ein Macho ist und selbstbewusst ist. Also Steffen und ich funktionieren so gut, weil wir uns respektieren auf Augenhöhe, uns gegenseitig einen Spruch drücken können. Also er genauso mir wie ich ihm, da gibt's keinen Mann-Frau-Rollenbild, finde ich super.
Das ist so toll. Ganz kurz, das muss ich dich kurz unterbrechen, weil mit Laura Montoya kann man quatschen wie mit einem Kerl, von Kerl zu Kerl.
Ja,
das
die
ist
Verona Pohl sagt immer zu mir, oh, Kind. Ja. Sie sagt immer, Kind, ja. Kindchen. Du bist ja wie ein Kerl, nur ein Mädchenkörper. Ja, und das schätzt, glaube ich, Steffen auch an mir oder andere männliche Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, dass es trotzdem sehr respektvoll ist, aber dass wir uns auch einen Spruch drücken können. Und das sind Machos. Und ich könnte über Steffen auch sagen, ja, dann kommt der da wieder an mit seiner fetten Karre und so. Ich liebe das. Ich finde es genial. Und das sind genau die Menschen, die eben Charakter zeigen. Die sind halt nun mal so, wie sie sind. Und deswegen ecken sie auch an, aber deswegen faszinieren sie auch ganz viele andere Menschen. Ja. Deswegen, ich habe da, um ehrlich zu sein, eigentlich gar niemanden, über den ich lästern kann, weil ich finde die alle so cool. Also für mich brauchst mehr solche coolen, selbstbewussten Typen. Ich mag das.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich meine, du warst ja auch mal Spielerfrau, ja? Also, also das ist ja auch, ich meine, da hast du ja wahrscheinlich auch ein paar selbstbewusste Typen kennengelernt im Fußball. Wird man da eigentlich, kriegt man da als das interessiert mich jetzt mal nochmal, irgendwie kriegt man da ab und zu Nummern zugesteckt, irgendwie, wenn man in diesem Fußball-Business arbeitet als
Moderatorin? Ich verstehe ja auch immer nicht, wie alle erzählen, dass sie irgendwelche Nackt-Selfies bekommen. Ja. Ich habe noch nie irgendwas bekommen. Ich kann mein Handy-Beweismaterial hier offenlegen. Inzwischen habe ja eine Social-Media-Mitarbeiterin inzwischen, weil ich einfach sage, das ist wichtig, das respektiere ich, das möchte ich mitgehen. Mhm. Aber ich möchte es einfach von meiner Zeit alles nicht mehr selber leisten.
Noch eine wirklich, wo ist Laura von Torbe, all dem, was du machst? Ja, du bist ja schon, du hast ja schon Champions League jetzt schon gemacht, du hast schon, weiß ich nicht, viele, viele sehr große Unterhaltungsshows gemacht. Was sind so deine beruflichen Träume? Ja, was sind so, wo möchtest du sein? Lange, lange hin noch, aber wenn du jetzt mal, keine Ahnung, in 20 Jahren 50 bist, ja, wo möchtest du dann beruflich sein, wenn man sich das jetzt malen könnte? Was würdest du gerne noch machen? Außer dem, was du sowieso schon erfolgreich machst.
Ich habe als Sportjournalistin ein großes berufliches Ziel, das sind die Olympischen Spiele. Ich habe da 2008 damals als Praktikantin im Deutschen Haus gearbeitet in Peking und dieser Olympiagast hat mich so gekriegt, ich möchte davon nochmal Teil sein. Das würde ich mir sehr erträumen und wünschen, aber da muss viel zusammenkommen, dass du zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Rechten bist, etc. Genau. Dann liebe ich Inas Nacht auf dem Kiez. Ich glaube, ich wäre genau so eine Type, die gern einen Talk hätte an einer Bar und einfach auch widerspiegeln kann, wie sehr ich das Leben liebe und Menschen zuhöre und deren Geschichten höre und sie auch toll finde und begeistert davon bin und nicht eingeschüchtert, was du eben auch gesagt hast. Also ich habe es bei meinem Vater jahrelang so erlebt, der hat immer nur Kollegen, junge Kollegen auch gefördert und scheinen lassen und das war, glaube ich, sein großer Erfolg, weil es gibt mehrere von Torra-Leitsätze, aber einer davon ist auch unter anderem, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und er ist da wirklich jemand, der da unheimlich umtriebig immer war. Das heißt, auch ich bin da sehr interessiert, mit jungen Kollegen dran zu arbeiten und Dinge zu entwickeln, Geschichten von Kollegen zu hören. Sowas könnte ich mir super gut vorstellen. Und ansonsten ist es, glaube ich, sehr spannend. Heutzutage ist es anders wie noch vor 20 Jahren, wo du Moderator dann irgendwann bei Öffentlich-Rechtlich warst und die großen Samstagabendsendungen hattest. Sondern heutzutage stellst du dich, glaube ich, viel mehr als eigene Marke selbst auf. Und das ist sicherlich ein Weg, den ich mir schon lange überlege, ob ich das zeitlich noch mit meinem Pensum, ich möchte meine Fußballleidenschaft auch nicht aufgeben, Unterhaltung macht mir inzwischen viel Spaß, ob ich das leisten kann, wie ich das leisten kann. Aber da gibt's, finde ich, wirklich tolle Beispiele, wie zum Beispiel Lena Gerke das gemacht hat, die war jetzt nicht hauptsächlich Moderatorin, aber Model und hat sich wirklich ganz anders positioniert und aufgestellt und einfach ein gutes Team, also ein tolles Dorf. Ich glaube, das ist es einfach. Wenn du so ein Dorf hast, wo du weißt, ich bin zwar der Häuptling, ich muss euch hier alle versorgen und denk, ne?
Ja,
das ist auch ein gewisser Druck.
Ja, den muss man aushalten. Das heißt immer auch, aushalten zu können, weil die besten Leute verdienen auch gut, sollen sie auch, müssen sie auch. Und nur so
aber ihr klar. seid mein Dorf und das merke ich, je älter ich werde, ich finde mich noch wahnsinnig jung, aber je älter ich werde, dass ich das Gefühl habe, dass ich das vielleicht mehr machen muss und vielleicht kommt da ganz bald was.
Das sind sehr, sehr schöne Vorsätze. Ich habe heute so viel gelernt, Also, ich finde, eine Moderatorin, die so erfolgreich ist wie du und die wie ein Kerl auch quatschen kann, Wie Verona Poth sagt, in einem Frauenkörper, ja. Das ist doch, da ist doch Wontis Nacht sozusagen am definitiv in Greifbahn.
Ja, es gibt ja in Junkersdorf am Stadion in Köln, du weißt, ich bin sehr gerne bei euch auch manchmal im Stadion
zu Gast. Ja.
Gibt es eine tolle Kneipe, den Junkersdorfer Hof. Da ist eine super Wirtin, seit 40 Jahren schmeißt sie da den Laden. Es ist die ramschigste Kölsch-Kneipe Kölns wahrscheinlich. Aber ich werde diesen Laden noch erobern, um da Wontis Nacht zu machen.
Das machen wir. Das machen wir. Ja. Weißt du was? Ich, also jetzt auch, weil es ja die Branche hört, ne? Der Junkersdorfer Hof.
Ist legendary.
Dort habe ich mich mit Arno Schneppenheim, Geschäftsführer und Co-Chefer von Banniger Productions.
Ich habe mich dort auch schon mit Arno Schneppenheim
Habe ich meine ersten heimlichen Bewerbungsgespräche, als er noch bei Brainpool, bevor wir es übernommen
haben.
Erste Treffen war.
Im Junkers bei Doris.
Er hat gesagt, Markus, heute Abend ist ein Fußballspiel. Wir müssen uns bei Doris treffen. Und ich sagte, wo ist Doris? Ja, Junkersdorfer Hof. Bin ich hin, haben wir mit einem Auge Fußball, mit anderen waren wir uns sofort sympathisch, haben wir einen Deal gemacht und fertig. Also Junkersdorfer Hof, das war auf jeden Fall, er hat auch
also
schon legendäre Sachen.
Also wenn wir da nicht eine Sendung machen, dann weiß Sie auch nicht. Das muss der Anspruch jetzt sein für die nächsten 10 Jahre.
Ach, 10 Jahre machen wir die nächsten zwei.
Nächsten zwei.
So. Also Junkersdorfer Hof, ich rufe gleich mal da an. Ja? Dann Wonti, diesen Titel muss man noch besser überlegen, aber mit Wonti auf jeden Fall. Und natürlich, wenn das nichts wird, dann machen wir wirklich die Wontis. Auch das ist ja schon auf jeden Fall eine Idee. War eine große Freude, mit dir zu sprechen, Laura, ja, mit diesem Podcast. Ja. Vielen Dank, hat
Darf
echt Spaß gemacht.
Darf ich auch mit noch einem weiteren Vontora-Leitsatz enden?
Ich bitte darum.
Nur redenden Menschen kann geholfen werden, sagt mein Papa immer. Wenn wir einen Familienkonflikt hatten, hat er gesagt, Kinder, setzt euch hin, redet miteinander. Und das hat dieser Podcast auch sehr schön wiedergespiegelt, ohne dass wir einen Konflikt hatten, sondern wir hatten einfach nur so ganz viel Spaß, miteinander zu reden.
Nur redenden Menschen kann geholfen werden. Das ist ein wunderschöner Endsatz von Laura Vontora bei Volta Talks. Vielen Dank, dass du da warst, liebe Laura.
Dankeschön.